Frühstück am Meer. Zwei Coaches im Gespräch. Und dann diese Frage. Ist, ich bin eben introvertiert, manchmal nur eine elegante Ausrede, um an der eigenen Wirkung nichts ändern zu müssen? Heute hörst du eine Podcast-Episode mit der Bestseller-Autorin Silvia Löken über stille Stärken, über Reizüberflutung, über Rollenbilder und über das, was uns wirklich Energie gibt. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Den heutigen Cast im Stimme wirkt Podcast muss ich ganz sicher einer Reihe von euch Zuhörerinnen und Zuhörern nicht mehr vorstellen. Sie war mehr als einmal bereits hier zu hören im Gespräch mit mir in unserem schönen Podcast, in dem sich's auf der einen Seite um die Stimme dreht, aber auf der anderen Seite immer ums Gelingen in der Kommunikation. Ja, sie ist ein Doktor in Linguistik, hat jahrzehntelange Erfahrung als Coach, als Rednerin, als Autorin, was Speaker of the Year, ihre Bücher wie Leise Menschen, starke Wirkung oder Quiet Impact sind Bestseller in über 30 Sprachen und inspirieren nicht nur das deutschsprachige Publikum. Du bist international unterwegs mit deinen Themen und ich freue mich super, dass du heute wieder hier hinter dem Mikrofon im Stimme wirkt Podcast bist, liebe Silvia Löken. Grüß dich, Silvia.
Grüß dich, Arno. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Silvia, als wir zuletzt persönlich zusammengesessen sind, das war beim Frühstück, wenn ich mich erinnere, die Sonne hat heruntergebrannt, das Meer, das kroatische Meer lag vor uns und wir waren beide Teil des Jahreskongresses des Club 55 und mir ist eine Frage im Kopf geblieben aus unserer Unterhaltung damals beim Frühstück. Mhm. Wenn heute Menschen von sich sagen, sie wären introvertiert, kann das nicht auch manchmal so eine Art Ausrede dafür sein, dass man an manchen Schrauben in der Art und Weise, wie man kommuniziert, nicht mehr drehen muss?
Also, du meinst es so, dass wenn ich introvertiert bin, brauche ich ja nichts mehr zu tun. Ich bin eben so und gut ist, sowas?
Ja, genau.
Ja?
Ja, okay. Genau. Ja.
Ah, ich verstehe.
Also, dass so eine Art Zuschreibung entsteht, ja, die man für sich dann in Anspruch nimmt und dann sagt, ja, ich bin so, ja, mhm, und dann müssen sich halt jetzt dann die anderen danach richten.
Ja, ja. Deine Frage ist ein guter Beweis für eine Sache, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist, hat nichts damit zu tun, wie reif die Persönlichkeit ist, ne? Oder wie gern die Person wachsen will. Es gibt, glaube ich, auf intro- und auf extrovertierter Seite Menschen, die sagen, so bin ich nun mal, deal with it, ne? Find dich halt damit ab. Und spannend wird, wenn ich erstmal der Frage auf den Grund gehe, was macht mich denn zu einer introvertierten Person und was folgert da genau draus? Statt einfach zu sagen, die anderen müssen sich mit mir abfinden. Das ist, glaube ich, für keine Persönlichkeit eine besonders glückliche Haltung, weil wir reden heute ganz viel über Growth Mindset, ne? Also ein Wachstumsmindset und das kann ich haben. Und es korreliert überhaupt nicht mit der Frage, ob ich Intro oder Extro bin.
Okay. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie würdest du spontan dieses introvertiert sein, mhm, diese Introversion, wie würdest du das in ein paar Worten definieren?
Es ist
so ein geflügeltes Wort.
Ja, es ist ein geflügeltes Wort und es wird ganz oft verwechselt mit so Dingen wie schüchtern Oder hochsensibel, ne? Ein Sensibelchen, aha, Intro. Und dabei ist Introversion als Persönlichkeitseigenschaft schön solide erforscht. Und wir wissen, dass es tatsächlich Unterschiede im Gehirn gibt. Wenn eine Person also introvertiert ist, nach innen gewandt ist, kann sie das gleich an ganz verschiedenen Stellen im Hirn sein. Also du kannst an einer Stelle deines Hirns Intro sein und in einer anderen Stelle kannst du Extro sein, was uns dann zu Mischungen macht. Wenn du möchtest, gebe ich dir mal die introvertierten Eigenschaften an, die wir heute gut nachmessen können,
Sehr, 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 sehr spannend.
persönlichkeitsdiagnostisch.
Sehr, sehr spannend.
Ja, also Introvertierte, wenn du in dem jeweiligen Bereich deines Hirns introvertiert bist, dann magst du nicht gern zu viel Stimulation von außen, weil in dir schon so viel vorgeht. Introvertiert heißt ja auch wörtlich nach innen gewandt. Und wenn bei mir jede Menge Aktivität im Hirn schon ist, innen drin, dann ist für Sinneseindrücke von außen nicht mehr so viel Platz, ist auch so eine Logik drin, ne? Also Intros haben dann öfter buchstäblich die Nase voll, wenn also zu viel auf sie einprasselt. Also Beispiel Club 55, danke, dass du erklärt hast, warum wir beide beim Frühstück gesessen haben.
Ach so, ja,
Ja,
genau.
Club 55, wir haben den ganzen Tag Vorträge gehört, Impulse bekommen, haben mit Menschen gegessen, gelacht, geredet, diskutiert und so. Und die Extrovertierten in der Gruppe, ne, die hatten abends ein volles Energiekonto, weil sie so viel von außen bekommen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war abends normalerweise platt an diesen Tagen, von all den Eindrücken, die auf mich eingestürmt sind. Also das ist die Sache mit der Stimulation und der hohen inneren Aktivität. Dann brauchen Introvertierte, anderer Teil des Nervensystems, brauchen Ruhe, um ihre beste kreative Leistung zu bringen und sie brauchen Ruhe, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Während die Extros eher so wie Windräder sind, die bekommen also ihre Power durch den Wind, der von außen zu ihnen kommt, durch die Gespräche mit anderen Menschen, durch Dinge, die passieren, durch Überraschungen und so. Und deswegen wurde zum Beispiel Brainstorming von Intros nicht erfunden. Brainstorming ist eine Sache, die wurde von Extros erfunden, wie das Großraumbüro auch. Und
Also wo sehr viel Grundrauschen ununterbrochen ist,
ja,
wo ununterbrochen im Grunde Distraktion, Ablenkung passiert.
genau.
Also jetzt mal nüchtern betrachtet, sind es ja Wahrnehmungsimpulse, die von außen über
Ja.
verschiedene Kanäle auf den Menschen einprasseln und die im normalen Leben ja automatisch exformiert, also ausgefiltert werden. Das heißt,
Ja.
die dringen unter normalen Umständen ja gar nicht in unser Bewusstsein. Also wenn
Ja.
draußen der Müllwagen vorbeifährt oder keine Ahnung, wenn dem an jemand spricht und ich bin aber mit was anderem beschäftigt. Aber
Genau.
liegt es daran, dass die Verarbeitungsprozesse, die zum Ausfiltern, zu diesem automatischen, zur Exformation, also zu diesem Ausfiltern subjektiv unbedeutsamer Sinneseindrücke nötig sind, dass die mehr Energie ziehen?
Das wäre jetzt eine Sache der Hochsensibilität, dass ich also dünnerhäutig bin als Normalsensible, ne? Bei Introvertierten ist es eher so, dass der Platz, der bei Extrovertierten für Sinneseindrücke da ist, dass der bei Introvertierten besetzt ist, mehr besetzt ist, weil so viele Prozesse innen schon ablaufen. Also vielleicht hilft da besser der Vergleich, die Analogie mit Software. Wenn ich zu viel Software auf dem Computer geöffnet habe, ne, stockt die Verbindung nach außen.
Also man könnte sagen, der Arbeitsspeicher,
Ja.
also im Gehirn ist es dann das Arbeitsgedächtnis,
Ja.
ist zu einem gewissen Grad bereits mit internen Prozessen belegt.
Genau, während
Ah,
bei
okay.
Extrovertierten der Arbeitsspeicher eher stimuliert wird durch die Eindrücke von außen. Ich glaube
Das ist ja auch
an
ein
der
Lern,
Selle,
das ist
genau,
ja auch ein Lernprogramm im Grunde, nicht?
ist
Also auch
es.
alles das, worüber wir reden, ist ja nicht immer gleich, sondern auch das Gehirn lernt ja ununterbrochen, also durch auch die Prozesse, die unbewusst im Gehirn ablaufen. Ah ja,
Absolut.
okay.
Erfahrungssache, also eine introvertierte Person, die in einem Callcenter arbeitet, ne, ist natürlich anders trainiert als eine introvertierte Person, die allein Romane schreibt. Ne? Das Ausfiltern, das ist eigentlich etwas, was Intros und Extros im Prinzip gleich gut können sollten. Das korreliert nicht. Also ausfiltern tun wir alle im normalen Bereich und Hochsensible können das sehr wahrscheinlich weniger gut.
Weil mehr gleichzeitig
Auf sie einprasselt.
quasi Wichtigkeit zeigt innen, also
Ja.
Aufmerksamkeit erregt
Ja,
mit
und
anderen, ja,
Energie zieht.
dadurch Energie
Ja,
zieht, ja.
genau. Und dann gibt es eben noch einen dritten Unterschied. Und der dritte Unterschied besteht darin, dass Introvertierte ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben im Gefühlszentrum des Hirns. Also der Mandelkern, der ist bei vielen Introvertierten besonders aktiv und ausgeprägt, während bei Extrovertierten eher sowas im Vordergrund steht wie die Belohnung. Also ich gehe gern ein Risiko ein dann als Extro, weil eine attraktive Belohnung winkt. Bungee-Jumpen wurde wahrscheinlich auch nicht von
Nicht von
Introvertierten erfunden.
Introvertierten
Nein,
erfunden.
auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und sehr viel Geld auf den Roulette-Tisch legen, das würden wahrscheinlich auch Introvertierte nur unter Verzweiflung tun.
Ein gutes Beispiel. Ich will trotzdem noch mal zurückfragen zu dieser Sache mit dem Gehirn,
Jan.
weil im Grunde höre ich sie halt so, als wäre das im Menschen bereits angelegt, wenn er zur Welt kommt. Und jetzt will ich da noch mal einfach nachfragen, wie kann man das werten? Ist das wirklich angelegt? Also ist das etwas, mit dem ich im Grunde zur Welt komme? Oder ist es etwas, das im Zuge auch vielleicht der frühkindlichen Entwicklung oder wie immer dann sich weiterentwickelt und zu dem entwickelt, was wir dann heute als Erwachsene
Ja, die Kurzantwort heißt ja und ja.
wahrnehmen? Das liebe ich besonders.
Jetzt die etwas längere Version. Vielleicht hilft da auch wieder, der Computervergleich hinkt oft beim Menschen. Aber da wir alle Computer ja nutzen und Handys und so, ist es vielleicht schön bildlich, wenn ich sage, es ist so ähnlich wie bei einem neuen Computer, also der dann auch auf die Welt kommt. Da gibt es vorinstallierte Dinge auf dem Computer. Und so, wir wissen, dass das bei Menschen auch so ist. Wir kommen also zur Welt und schon bei sehr jungen Babys sind Unterschiede zum Sicherheitsbedürfnis und zur Reaktivität erkennbar und so. Und gleichzeitig gilt, wir wissen auch, dass unsere Hirne bei der Geburt ja nicht fertig entwickelt sind. Sonst könnten wir überhaupt nicht zur Welt kommen, sonst würden wir gar nicht durch den Geburtskanal durchpassen. Das heißt, wir haben zwar so eine Art Vorinstallation, aber wenn ich, nehmen wir mal an, du bist ja auch introvertiert, ne, Arno?
Ja, aber das ist so eine Frage, die stelle ich mir auch manchmal. Also ich würde mich selbst jederzeit so wahrnehmen, aber ich habe eine zweite Seite.
Haben wir alle.
Ich habe eine zweite Seite und ich meine, das ist auch so typisch. Ich habe ja lange fürs Theater gearbeitet und wenn du als Schauspieler auf der Bühne stehst, dann würde dem Menschen, der da auf der Bühne steht, vom Publikum aus, würdest du nie sagen, das ist jetzt so, wenn der dort, ich weiß nicht, irgendwelche großen Dinge macht, ja, würdest du
Ja.
dem nie zugestehen, er sei ein introvertierter Mensch.
Ja.
Ja.
Sind
Nur umgekehrt, das eigene Empfinden und das Verhalten im Privaten, da unterscheide ich für mich auch sehr deutlich die Momente, wo ich mit mir bin,
Ja.
oder die Momente, wo ich mich einschalte, sozusagen in der Kommunikation.
Ja, es ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiger Impuls für die Menschen, die zuhören. Introvertiert oder extrovertiert sind wir nicht durch die Rollen, die wir spielen. Ne? Also auf den Bühnen des Lebens. Und so wie du das gerade so anschaulich beschrieben hast, auf der Mensch, der auf der Bühne steht und der aus einer Torte springt, sagt so überhaupt nichts darüber aus, ob er intro oder extrovertiert ist. Er spielt eine Rolle. Und dahinter ist irgendwo die Persönlichkeit mit den stabilen Eigenschaften. Und die große Frage ist immer, was gibt uns Energie und was nimmt uns Energie weg, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Genau,
Ja,
also
ich
ob du
bin
introvertiert bist, ne? Und ich würde dich ganz stark so wahrnehmen, auch mit deiner Empfindlichkeit, mit der du verschiedene Eindrücke filterst und wahrnimmst und auch deinen Rückzug benötigst. Das hast du ja auch gemacht in Kroatien, ne?
Ja.
Du hast dich auch zurückgezogen,
Du
ne?
hast es sehr gut beobachtet. Ich habe zu denen gehört, die nach so einem Tag mit Vorträgen und mit
Genau,
zwischendurch
dann.
mit den 100 Gesprächen,
Ja.
wo man dann sagt, so, ich ziehe mich da raus und jetzt muss ich mal ins Zimmer gehen und jetzt muss ich mal absickern lassen und mal die
Genau.
Füße ausstrecken oder vielleicht spazieren gehen,
Ja.
um das in mir mal zur Ruhe kommen zu
Ja.
lassen und mich wiederzufinden,
Ja.
gewissermaßen. Ja.
Eine amerikanische Kollegin hat das sehr schön mal ausgedrückt. Sie sagt, Extrovertierte werden morgens mit einem leeren Konto an Energie wach und im Laufe des Tages erleben die Dinge, haben Gespräche, erleben Überraschungen, plötzliche Meetings, werden aktiv und am Ende des Tages haben sie ein gut gefülltes Energiekonto und überlegen dann, in welche Bar sie noch gehen könnten. Zum Beispiel auf so einer Konferenz, ne?
Ja, genau.
Und Introvertierte werden morgens nach einer Nacht voller Ruhe mit einem gut gefüllten Energiekonto wach. Und dann geben wir unsere Energie aus im Laufe des Tages. Wir heben also von diesem Konto ab und abends ist das Konto leer. Und wenn dann die Extro-Kollegin zu uns sagt, hey, in welche Bar wollen wir gehen? Dann verstehen wir nicht, wovon die Frau spricht.
Schönes Beispiel. Silvia, ich will noch mal den Blick auf die alltägliche Kommunikation richten. Denn du hast vorhin etwas angesprochen, das hat mich sehr neugierig gemacht. Weil im Grunde, so wie du jetzt introvertierte Menschen beschreibst mit den verschiedenen Aspekten, wenn ich jetzt kommuniziere, wenn ich jetzt im Beruf als Führungskraft mit Mitarbeitern zu tun habe, mit Chefitäten, mit Kunden, mit Investoren, mit wem auch immer zu tun
Ja.
habe, worauf könnte ich denn auf der anderen Seite achten? Worauf sollte ich denn ganz besonders achten, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich habe es mit jemandem zu tun, der eher auf der Intro-Seite ist?
Ja, danke dafür, dass du das fragst. Die allermeisten Introvertierten profitieren davon, wenn sie in der Kommunikation etwas haben, was seltener geworden ist, nämlich Ruhe. Also, ich habe das ganz stark in meiner aktiven Zeit in Japan erlebt, und war ganz überrascht, dass das geht. Ich habe 3 Jahre meines Berufslebens in Japan verbracht und habe da, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe also erlebt, dass Menschen in einem Gespräch sein können und sie können einen Moment innehalten und miteinander überlegen. In anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der amerikanischen Kultur, habe ich oft den Eindruck, dass Menschen, während ihr Gegenüber redet, schon mal überlegen, was sie denn dann als nächstes sagen.
Ist
Und
das
damit
nur
hast
in
du
den Vereinigten?
natürlich auch viel zu tun,
Nur in
ne?
den Vereinigten Staaten, also ich erlebe das
Ja,
täglich hier auch und das ist
ne?
ein wesentliches Thema auch in meinen Coachings immer wieder.
Ja. Ja, also eine Ruhe reinbringen und damit einen Raum schaffen, in dem Gedanken sortiert werden können und auch Ideen neu entstehen können, das ist etwas, was auf viele Menschen erstmal sehr befremdlich wirkt. Mein damaliger Mann ist Amerikaner, der war komplett irritiert von dieser Ruhe und hat immer reingequatscht, weil er das nicht ausgehalten hat. Und da merkt man auch, wie sehr wir kulturell geprägt sind. Dass wir denken, in einem fruchtbaren Gespräch darf es keine Pause geben. Das ist Bullshit.
Ja, aber das ist grundsätzlich, also ich sehe es, sagen wir ganz beispielhaft auch, sagen wir in Kundengesprächen.
Ja.
Man spricht eine Zeit lang und dann gibt es irgendwo so eine Phase, wo im Grunde alles gesagt ist. Und wenn der oder diejenige, die das Gespräch jetzt führt, dem anderen gegenüber nicht in der Lage ist, an diesem Moment mal so eine Sprechpause auszuhalten, dann quatscht man im Grunde in die interne Zusammenfassung auf der anderen Seite hinein und unterbricht unter Umständen diesen ganz wesentlichen Punkt, wo der andere draufkommt, dass vieles abgehakt ist, aber diese eine Frage noch offen ist. Und wenn man dort reinquatscht und nicht, also wie soll man sagen, unterbindet, dass der andere jetzt dieses letzte kleine unsichere artikuliert, kann ich es nicht bearbeiten und dann gelingt nie das erfolgreiche Abschließen eines Gespräches mit irgendeinem gewünschten Ergebnis.
Darf ich dir dazu eine Frage stellen?
Gerne.
Wie regst du deinen Coachee dazu an, diese Pause zuzulassen, wenn sie womöglich auf ihn oder auf sie unangenehm wirkt oder unangemessen?
Ja, da ist ja die Frage jetzt anders formuliert heißt ja, was erlebst du in so einer Gesprächspause? Ja, also bist du in der Lage, im Hier und Jetzt den Moment zu erleben oder bist du geistig in der Zukunft oder in der Vergangenheit?
Ja,
Also
guter
bist du
Punkt.
beim nächsten Schritt oder bist du in Gedanken sonst wo? Ja? Also du sprichst ja eigentlich jetzt ein Grunderfordernis der Kommunikation an, nämlich die innere Bereitschaft, einem anderen Menschen zuzuhören. Und zuhören, das ist so ein Wort, ne? Wir alle hören zu. Ja? Aber in der Lage zu sein, sich körperlich zu erleben, die eigene Befindlichkeit wahrzunehmen. Ich arbeite in meinem Coaching sehr, sehr viel mit dem Bewusstmachen der Körperwahrnehmung. Die Propriozeption, also dieser, ich nenne ihn siebten Sinn, damit es einen Namen hat, ja, also dieses Körpererleben, einfach mal zu erleben, wie sitze ich, wie fühlt sich's an, was grummelt, oder? Wie ist meine Befindlichkeit, was spüre ich? Das führt unmittelbar ins Hier und Jetzt. Und genauso, wenn ich hinhorche, was vom anderen kommt, dann höre ich mehr als Worte. Und dann bin ich woanders als im Interpretieren des Gesagten, sondern ich horche einfach mal hin, was da ist. Und dann höre ich Töne, dann höre ich Zwischentöne, dann höre ich Untertöne, ja, dann höre ich all das vielleicht nicht ausgesprochene und gleichzeitig nehme ich wahr, was es mit mir tut. Ich nehme meine Ungeduld wahr, ja, ich nehme meinen Puls wahr, ich nehme wahr, dass ich vielleicht in einer viel aktiveren Situation bin, auch körperlich vom Puls her und vom Körperrhythmen als der andere. Und erst wenn ich das erfasse, kann ich
Kann ich wählen, ne?
runterfahren und
Erst dann kann ich
wählen.
wählen
Ja.
und alles das, weil du gefragt hast, wie kann ich Introvertierten besser begegnen? Wenn ich jetzt die Intros dagegen halte, die also körperlich, ne, die verkrampfen sehr oft, weil sie denken, diese Pause, die mir jetzt gerade gut tät, die darf eigentlich nicht
Nicht
sein,
sein und es
sonst
muss
denkt
sich.
mein Gegenüber, das ist dann wieder die Story, die abläuft im
Ja.
Gehirn, sonst denkt mein Gegenüber, ich bin begriffsstutzig oder
Ich krieg's nicht mit, ich bin ja.
stur oder zu langsam oder so, ne? Und auch da erstmal sich davon zu befreien, von dem, was auf einmal mein Gehirn mir vordiktieren will. Und das setzt wieder diese Wahrnehmung voraus, von der du gesprochen hast, nämlich zu fragen, was geht eigentlich gerade in mir vor?
In mir vor.
Und das kann ich im Coaching natürlich ganz gut üben, indem ich dann laut ausspreche, was gerade in mir vorgeht. Jetzt muss ich auf jeden Fall was sagen, sonst hält der mich für dämlich,
Ja,
zum
ja, ja.
Beispiel, ne?
Übrigens, weil es mir gerade durch den Kopf geht, ich sehe da noch einen zweiten Aspekt, der ganz selten wo angesprochen wird. Und zwar in vielen Gesprächssituationen, in denen man so wie wir jetzt, wir sehen uns am Bildschirm, ja, aber wir sind einander gegenüber. Und das ist das ist eine körperpositionelle Situation, die uns zur Interaktion herausfordert. Einer
Ja.
sagt was, der andere entgegnet was. Das ist sehr aktiv. In dem Moment, wo jetzt eine Störung ist, wirkt die raumpsychologische Positionierung, indem wir einander gegenüber sind, kontraproduktiv. Und erst wenn ich jetzt verstanden habe, dass ich diese Position leicht auflösen kann,
Ja.
Ja, indem ich dich in den Schulterschluss nehme und worüber wir immer sprechen, hier auf den Dreieckspunkt setze,
Ja.
entsteht körperliche Entspannung im Gespräch. Und das
Ja.
ist auch eine Interaktion, die wir auch in den Trainings für Mediatoren zum Beispiel nutzen, wo du immer mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun
Ja.
hast, wo diese kleine körpersprachliche oder raumpsychologische Intervention Raum verändert, aber auch Zeitraum, also einen Zeitraum öffnet und den Druck rausnimmt aus dem Gespräch.
Es ist spannend, dass wir jetzt von Raum in der Stimme durch die Pause, dass wir jetzt von Raum im tatsächlich räumlichen Verhältnis zueinander kommen. Mir fällt manchmal auf, wenn ich Menschen im Smalltalk beobachte, dass das leichter zu gehen scheint, wenn sie zusammen auf diesen dritten Punkt schauen, den du beschreibst. Und ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist. Ich bin kein Mann. Ich habe nur das Gefühl, Männer können am besten miteinander reden, zum Beispiel beim Autofahren, wenn sie in eine Richtung gucken. Aber du bist jetzt der Mann und hast da mehr Felderfahrung. Ich sehe auch öfter, dass Männer sich diagonal zueinander stellen und nicht frontal gegeneinander gegenüber, vielleicht um das Konfrontative zu vermeiden.
Ja, also das Konfrontative, das klingt jetzt so nach Konflikt, heißt vom Wortsinn ja nur einander gegenüber.
Einander gegenüber.
Aber das, was es körpersprachlich tut, ist, es ist eine Aufforderung an sich.
Ja.
Weil du den Smalltalk angesprochen hast, wenn du jemanden triffst und du sagst Grüß Gott und reichst dem anderen die Hand, führt das automatisch in eine frontale Position.
Ja,
Ja.
und in eine Aktivierung.
Und in
Ne?
eine Aktivierung. Und jetzt hast du Grüß Gott gesagt. Wenn du jetzt aber nicht genau weißt, woher du den anderen kennst, entsteht ein peinlicher Moment.
Ja.
Wenn du jetzt aber in der Lage bist, dich eine Spur zur Seite zu drehen, ist Raum und Zeit geöffnet. Jetzt ist die Luft praktisch, jetzt ist der Druck draußen. Und jetzt kannst du dorthin blicken, wo immer dein Auge hinfällt. Also das nütze ich auch im Training für so Smalltalk-Situationen, im Onboarding eines Gespräches zum Beispiel.
Ja,
Dann
super.
blickst du, was weiß ich, auf ein Buch im Bücherregal oder keine Ahnung, irgendwie, du siehst aus dem Fenster irgendetwas und nimmst
Ja.
Bezug darauf und musst nicht einmal was sagen, sondern
Ja.
da genügt es oft, dass man da so, boah, ja, sagt. Ja, und man hat einen Schulterschluss erzeugt. Und du nutzt dadurch ein Instrumentarium aus der Entwicklungspsychologie. Das finde ich super spannend,
Super
denn
spannend.
Joint Attention ist das Phänomen, das mit dem wir als noch, wie soll man sagen, so wie wir zuerst gesagt haben, als die, wo im Gehirn noch nichts definiert ist, irgendwie vorne irgendeinen Gegenstand sehen, der da wedelt, irgendetwas, aber wir wissen nicht, ist es gut oder böse. Und der
Ja.
nächste Blick geht zur Mama oder zur Bezugsperson
Wie schaut die
und
Mama,
schaut,
der
wie
Papa
schaut
da
die,
drauf?
wie
Ne?
bewertet, wie wird
Ja.
dieser Gegenstand bewertet?
Und
Ja.
dann ist ein Wir da auf
Genau.
einmal und das Wir sorgt auch wieder für Sicherheit
Für
und für
Sicherheit.
Entspannung. Da sind
So ist
wir wieder
es.
bei dem empfindlichen
Ja, ja,
Sicherheitszentrum.
ja.
Also insofern ist das, da wird jetzt wieder, da schließt sich ein Kreis. Das ist sehr introvertiertenfreundlich, wenn ich in der Lage bin, in diesem Gesprächsraum einen Wir-Raum zu schaffen, dass ich nicht das Gefühl habe, Arno gegen mich, so, ne? Sondern Arno und ich miteinander im Gespräch, wir. Und die räumliche Aufteilung, diese Konstellation kann das fördern dann. Ne?
Silvia, wenn du jetzt wenn du zuerst angesprochen hast, diese Situation, wo ein eher introvertierter Gesprächspartner manchmal auch so die Pause so irgendwie benötigt, jetzt braucht,
Ja.
aber sie entsteht nicht, weil der andere halt weiterquasselt oder
Ja.
irgendwie diese Grenze eigentlich überschreitet. Was wäre eine Empfehlung,
Ja.
in so einer Situation?
Da würde ich tatsächlich eine sprachliche Empfehlung abgeben. Die meisten Introvertierten sind zu vorsichtig, um einfach zu unterbrechen. Wenn eine Person mich aber überrollt mit sehr viel Energie und vielen Worten und ich habe das Gefühl, nehmen wir mal so eine Situation an, ich kann meinen Punkt nicht machen, dann nehme ich etwas und das erarbeite ich auch mit meinen Coaches, das nenne ich Brückensatz. Und der Brückensatz kann lauten: Du Arno, lass mich noch mal zurückkommen auf deine erste Frage nach. Ich gehe also in die Steuerung, indem ich dir ankündige, dass ich in dem Film noch mal zurückspule und ich gehe da noch mal drauf ein. Das erfordert, dass ich in diesem Gespräch wieder gut zuhöre und präsent bin. Und wenn ich richtig gut bin, kann ich dann noch etwas von dem einbeziehen, was du danach gesagt hast. Na? Aber der Brückensatz, der ist so eine Art Passepartout, wie so eine Art Dietrich, mit dem ich alle Türen aufbekomme. Ich kann damit auch ein Thema wechseln. Wenn ich zum Beispiel denke, ich möchte jetzt lieber über etwas anderes reden, na? Dann kann ich sagen, entschuldige Arno, kann ich dich noch mal was ganz anderes dazu fragen? Wups, habe ich die Brücke gebaut zu einem anderen Thema. Na?
Und du nimmst im Grunde, du holst dir ein Nicken des
Ja,
Gegenübers.
denn du bist dann
Ja.
einverstanden und ich habe deine Ohren, weil dieser Brückensatz ist nicht nur ein Scharnier, sondern er ist auch ein Aufmerksamkeitssetzer und er ist wieder ein Miteinander, weil, wie du sagst, ich ja nicht einfach sage, ich komme noch mal zurück auf
Nee, genau,
oder
sondern
ich frage dich jetzt was anderes,
man holt den anderen
ich
ins
möchte
Boot.
deine
Ja.
Kooperation und die Kooperation signalisiere ich, während du redest, auch indem ich dich freundlich und präsent dann ansehe. Also damit kann ich steuern und wenn ich als Intro das Gefühl habe, ich kann steuern, dann kann ich auch einen Brückensatz absondern, wenn ich zum Beispiel noch etwas mehr Zeit brauche, um etwas zu entscheiden, dann kann ich auch einen ähnlichen Satz nutzen, der sagt, du, ich höre das, was du gerade gesagt hast, lass mich darüber nachdenken. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, zu dir kommt eine Kollegin und will, dass du ad hoc ein Projekt oder einen Kunden von ihr übernimmst. Und du hast aber gar nicht, du fühlst dich überrumpelt und du spürst die Erwartungshaltung. Viele Dinge stürmen gleichzeitig auf dich ein. Wenn du dann sowas sagst, du Silvia, ich höre das jetzt, lass mich gerade mal gucken, überlegen und auch in meinen Terminkalender gucken. Ich melde mich in einer halben Stunde bei dir. Dann nehme ich mir selbst diesen Raum, den ich brauche, um mit mir stimmig eine Entscheidung treffen zu können und lass mich nicht überrumpeln. Das ist auch praktisch bei den Menschen, die uns gern strategisch überrumpeln, weil sie denken, wenn sie bei uns einfach in der Tür stehen und sagen, jetzt sag schon ja, dann haben sie eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit. Also
Weil man
wenn
sich
ich
unter, weil man nicht ablehnen will, weil man
Genau,
es,
weil wir
ja,
ja sozial sind. Und das
genau.
Soziale ist aber, indem ich sage, du, ich höre das, verstehe ich, dass das gerade bei dir nicht geht. Aber das bedeutet nicht, dass ich auf der Sachebene Ja und Amen sage. Ne? Deswegen bedenke ich dir mir das, ich komme zu dir zurück und habe auf einmal wirklich wieder die Freiheit zu sagen, will ich das gerade? Ne?
Und
Also.
dadurch übernimmst du im Grunde die Führung über die Situation.
Ja.
Du nimmst dir selbst den Raum, den du brauchst, um was immer zu tun, was gerade ansteht.
Ja.
Und du gehst ins Handeln, also auch für dich selbst. Du erlöst dich selbst von der Situation, dass du quasi jetzt in einer
Genau.
Opfersituation bist,
Der
bedrängt.
Druck ist
Der
weg, der
Druck ist
Stress
weg.
ist weg und ich bin wieder bei mir. Und das ist für Introvertierte wichtig. Und mir fällt gerade auf, Arno, wir sind die ganze Zeit dabei, strategische Raumentwickler aufzulisten. Zuerst im stimmlichen Bereich, dann im körperlichen Bereich, wie wir einander gegenüberstehen. Und jetzt haben
Und
wir einen
zuletzt
dritten
im
Bereich, den sprachlichen
sprachlichen
Bereich.
Bereich.
Also im Prinzip könnten wir als Überschrift für dieses Gespräch nehmen, wie wir uns und anderen Raum geben. was ja eigentlich
Ja.
schön ist, jenseits aller Persönlichkeitsunterschiede.
Sehr gut, du entlastest mich gerade. Das macht's einfach, muss ich nicht. Titel suchen im Anschluss
Genau, da ist er schon.
beim Durchhören der Aufnahme. Ganz genau. Silvia, wenn wir jetzt noch ein paar Minuten haben in unserer Podcast-Aufnahme, wenn du so die Entwicklungen rundherum ansiehst, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wieder mal so eine Weltsituation, wo alles Mögliche in Unordnung ist und Unsicherheiten auftauchen. Wo sind denn die Punkte, die dir im Moment oder den Menschen, mit denen du zu tun hast, Sorge bereiten?
Viele Menschen, mit denen ich zu tun habe und auch ich selbst, ich denke manchmal, dass auf einmal wieder eine Zeit der harten Bandagen angebrochen ist. Dass also diejenigen, die den meisten Druck machen, dass die gewinnen, egal ob das jetzt durch Zölle passiert, so 250% Zölle, ne? Oder zum Beispiel, was ich beobachte, ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, auf der Autobahn, wie aggressiv manche Menschen fahren. Ich habe den Eindruck, dass sich das verschärft hat.
Ja,
Und ich
tatsächlich.
glaube, dass Menschen unter Druck, wenn sie das Gefühl haben, das Leben wird härter und unerbittlicher und so, dass sie dann selbst auch hektischer werden, gestresster und vielleicht auch aggressiver. Das ist aber nur die eine Seite. Und ich denke gerade an meine Schwiegermutter, die als Vierjährige mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter aus Ostpreußen geflüchtet ist in den Westen. Und da waren sie so die Unerwünschten aus Polen, so, ne? Und war stigmatisiert. Also die haben ihren Bauernhof verlassen müssen und so, ne? Und waren auf einmal ganz unten in der Futterkette. Und sie sagt, natürlich war das hart. Wir waren sozial tatsächlich, ne, nach unten gerutscht. Und gleichzeitig hat sie schon als kleines Mädchen gespürt, wenn der Druck steigt durch Krisen oder durch schlimme Erlebnisse, dass die Menschen dann gleichzeitig auch mehr zusammenhalten und dass es dann auf das Wir auch ankommt, in dem wir uns befinden. Und ich erlebe eben auf der anderen Seite auch sehr viel Gemeinschaft, Solidarität, die verschiedene Ansätze, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und also es ist so ein alter Satz von Friedrich Hölderlin, der hat gesagt im Hyperion, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende
Das
auch.
rettende
Das
auch,
kennst du auch,
ja.
ne, als Schauspieler. Und ich finde, das ist ein total schöner Satz. Und der schützt uns davor, so total pessimistisch und zu werden und deprimiert und so. Da, wo die Herausforderungen steigen, da steigt auf der anderen Seite auch die Menschlichkeit.
Ja, das ist ein toller Gedanke, im Grunde so als würdevolles oder als sehr, sehr positiver Schlusspunkt eigentlich unseres Gespräches heute, liebe Silvia Löken. Silvia, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du wieder einmal zu Gast warst heute im Stimme wirkt Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Projekte. Du hast sicher wieder irgendetwas in der Pipeline, was wie ich dich kenne, in Kürze das Licht der Welt erblicken wird. Und wenn das so ist, dann freue ich mich,
Mach ich.
dich wieder einmal zu Gast zu haben.
Gern und es war eine große Freude. Danke, Arno.
Wenn du dieses Gespräch mit Silvia Löken gerade mitverfolgt hast und vielleicht an der einen oder anderen Stelle gedacht hast, ja, genau, solche Situationen kenne ich auch oder solche Gesprächspartner kenne ich auch oder dich selbst wiedergefunden hast im einen oder anderen Moment, was wäre dein Benefit, wenn du mehr darüber weißt? Sprich mit mir über deine Themen, deine Anliegen. Geh auf arno-fischbacher.com/espresso. Dort siehst du meinen Kalender, buch dir einen Gesprächstermin mit mir. Nimm dir die Zeit, ich nehme sie mir auch, wir stecken die Köpfe zusammen und wir entwickeln Lösungen für deine Herausforderungen in der Kommunikation. Ja, und für heute bleibt mir noch, dir ganz von Herzen zu wünschen, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.